Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem kleinen Bibelpodcast. Wie immer begleiten wir euch durch die drei Texte des kommenden Sonntags. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
Und ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler. Auf Wegen ist es wichtig, dass man manchmal kurz innehält und sich vergewissert, wo man herkommt und wo man hingeht. Dazu gehört auch eine gewisse Positionierung, gerade im Glaubensweg oder auf dem Glaubensweg. Wie halte ich es denn mit Gott? Wie halte ich es denn mit Jesus Christus? Und das sind genau Fragen und wichtige Entscheidungen, die uns in den drei Texten des kommenden Sonntags erzählt werden.
Wir steigen ein mit dem Ende gut, alles gut, Brotredeende, so könnte man sagen, im Johannesevangelium. Wobei man fairerweise sagen muss, das richtige Ende der Brotrede haben wir ja schon letzte Woche eigentlich in den Blick genommen. Hier ist jetzt eine quasi Folgesituation dieser lang anhaltenden Rede Jesu über das Brot des Lebens nochmal zu hören am Sonntag. Deswegen ist heute auch das Brot gar nicht mehr das Thema, sondern, wie Till gerade schon gesagt hat, es geht um Entscheidung. Und zwar an dieser Stelle wirklich Knallauffall um eine Entscheidung der Jünger und um eine sehr pointierte Frage. Denn Jesus fragt die 12, wollt auch ihr weggehen?
Die Frage an sich klingt schon dramatisch. Und im Kontext ist auch erzählt, dass Jesus erst stehen gelassen wurde von den Juden und dann auch einige der Jünger doch sehr verwundert reagiert haben auf diese harten Aussagen, dass er das Brot ist und dass man ihn und sein Leib isst. Und einige haben sich von ihm abgekehrt wieder. Und jetzt am Ende der Szene, die wir da am Sonntag hören, steht er sozusagen alleine mit seinen 12, die das erste Mal im Johannesevangelium als 12 bezeichnet werden. Und er fragt sozusagen, wollt auch ihr gehen? Beziehungsweise, was ist mit euch? Lasst ihr mich jetzt auch alleine auf meinem Weg oder bekennt ihr euch zu mir?
Die Antwort gibt Simon Petrus, so kennen wir es auch aus den synoptischen Evangelien. Er macht sich auch hier im Johannesevangelium zum Sprecher der 12. Und vielleicht sind es auch noch ein paar mehr als die 12, die übrig geblieben sind. Die 12 stehen hier nur wirklich für einen Inner Circle, das heißt nicht mehr für einen Riesenkreis an Jüngern, nicht mehr die vielen Jünger sind bei ihm, sondern es hat sich schon reduziert. Und dieser Simon Petrus sagt dann Folgendes.
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
Bemerkenswert ist natürlich erstmal die Gegenfrage. Zu wem sollen wir gehen? Also es klingt ein bisschen so, als wäre es ja alternativlos, bei Jesus zu bleiben, weil es irgendwie keine andere Option gibt für diese Jünger. So ist es aber natürlich nicht gemeint, denn das Bekenntnis dahinter, das ordnet diese Alternativlosigkeit ein. Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus hatte in vielen Versen vorher immer noch mal davon gesprochen, dass er das Brot des Lebens ist, das Brot des ewigen Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht mehr hungern. Die Worte und die Bekenntnisworte des Simon Petrus hier sind eine Bestätigung der vorangegangenen Worte Jesu. Er spricht aus, was hoffentlich die anderen genauso bejahen würden. Sie erkennen in Jesus Christus denjenigen, auf den sich alle Hoffnung setzen lässt, der über die Jetztzeit hinausweist in die Ewigkeit.
Und damit ist dieser Entscheidungspunkt gesetzt. Ich hatte eben einleitend schon gesagt, die anderen Jünger oder ein Teil der anderen Jünger findet die Worte Jesu zu hart, zu anstößig. Und sie sind es auch, das muss man auch ganz klar sehen. Dazu kann ich auch heute mit Juden zum Beispiel reden. Wenn ich denen erzähle, ich esse den Leib Jesu Christi, ich trinke sein Blut. Allein vom Wortlaut läuft einem der Schauer da schon runter, wenn man nicht christlich das Ganze ausdeutet. Das sind sehr schwer zu verstehende Worte, diese Brotrede. Aber hier wird uns gesagt, die 12 verstehen sie, weil sie zum Glauben gekommen sind und in den Worten erkannt haben, was Christel gerade schon betont hat, dass Jesus Christus Worte des ewigen Lebens hat, aber noch mehr, das Bekenntnis am Ende des Sonntags von Petrus gesprochen heißt, du bist der Heilige Gottes. Der Heilige Gottes ist, und ein kurzer Verweis aufs AT, ist zum Beispiel im Alten Testament der hohe Priester Aaron. Warum? Er ist der Einzige, der ins Heiligtum hinein darf, um einmal im Jahr an Yom Kippur die Sühne für das Volk zu erreichen. Er ist die absolute Vermittlung zu Gott. Beziehungsweise, wie Jesus gesagt hatte, niemand kommt zu Gott außer durch mich.
Dieses pointierte du bist der Heilige Gottes, ist dann auch hier im Johannesevangelium eine klare Antwort auf die Ich Bin-Aussagen Jesu direkt vorher. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot des ewigen Lebens. Das ist genau das, worum es dem Petrus hier geht und worum es dem Evangelisten Johannes geht. Er möchte in dieser Szene, in der von Murren die Rede ist, und wir gucken jetzt gleich auch mal den Anfang dieses Evangeliumstextes, er möchte in dieser Szene, wo so viele scheinbar doch scheitern an den Aussagen Jesu, auch aus dem inneren Kreis der Jünger, deutlich machen, es gibt aber auch die, und für die spricht stellvertretend Simon Petrus, die Ich-Bin-Worte Jesu verstehen und eben antworten können mit einem Du bist. Also der Bestätigung dessen, was Jesus vorher pointiert über sich selbst formuliert hat.
So, dann springen wir mal wieder zurück an den Anfang des Textes, wo wir wieder auf ein Murren treffen. Das begleitet uns ja in den letzten Wochen auch. Wir hatten das Murren kennengelernt im Buch Exodus, im Kapitel 16, wo das Volk Israel gegen den Befreier Gott gemurrt hatte. Wir hatten Juden getroffen, die gegenüber den Worten Jesu gemurrt hatten. Und jetzt sind es der Inner Circle, selbst die Jünger murren. Da heißt es, Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß?
Was ja nicht so eine ganz banale Frage ist, daran nehmt ihr Anstoß. Gemeint ist natürlich, also die Jünger haben vorher gesagt, diese Rede ist hart. Und dabei geht es nochmal um das, was Jesus direkt vorher gesagt hat. Ihr erinnert euch an letzte Woche. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Vom Himmel herabgekommen zu sein, diese unüberbietbare Verbindung zum Vater zu haben und gleichzeitig der zu sein, der Leben spendet auf Ewigkeit hin. Das sind schon zwei Dinge jenseits, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, die wirklich für viele ein Punkt sind, den sie nicht mehr mitgehen können. Zeichen finden sie gut, aber das sind die Punkte, wo viele eben dran Anstoß nehmen. Viele von den Juden sowieso, die murren und jetzt eben auch die Jünger, die sagen, diese Rede ist hart. Wie sollen wir das denn selber begreifen oder vielleicht auch, wie sollen wir es denn überhaupt noch anderen weiter erzählen können, was du damit meinst?
Und zwischen diesem Murren am Anfang und dem klaren Bekenntnis von Simon Petrus am Ende steht nun die wichtige Feststellung, dass Jesus selbst wusste von Anfang, welche es waren, die nicht glaubten. Das ist insofern wichtig, weil wir haben hier den Kontext der murrenden Jünger, die sich nicht glauben, dieser Entscheidung zuwenden können. Aber, und das finde ich sehr, sehr wichtig an diesem Evangeliumstext, Jesus schickt sie nicht weg. Jesus weiß, das ist ja auch ein bedeutendes Thema beim Johannesevangelium, dass Jesus schon vorher weiß, was passiert. Aber Jesus weiß um den Unglauben, aber er sagt nicht, nein, nein, ihr schafft es nicht, geht weg, sondern er lässt ihnen diese Entscheidung. Diese Brotrede ist ein Entscheidungspunkt, eine Wegmark, die wichtig ist. Und nach dieser Brotrede, oder wie du in den letzten Wochen schön gesagt hast, eigentlich diese Brotdialoge, entscheiden sich einige Jünger dazu, nein, dem können wir nicht mehr folgen und sie wenden sich ab und Jesus lässt sie gehen. Aber, das ist mir wichtig, er schickt sie eben nicht weg.
Ja, und es ist kein Abwenden, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle. Sie zogen sich zurück, heißt es hier, und gingen nicht mehr mit ihm umher. Hier ist ja nicht von einem endgültigen Bruch die Rede. Also es ist nicht ein klares sich abwenden und sich auch auf die Seite der Gegner stellen, was ja auch denkbar wäre, sondern es ist ein Abwenden im Sinne von sich zurückziehen. Also nicht endgültig, sondern nur für den Moment sich umdrehen, anderer Wege gehen. Es ist eigentlich nicht von einem endgültigen Bruch die Rede. Aber es ist dieser Kristallisationspunkt, es ist die Positionierung, die an dieser Stelle gefordert ist. Die einen sagen, wir brauchen jetzt Abstand zu dieser Situation. Wir nehmen Anstoß daran. Wir müssen uns erst vielleicht auch unsere eigenen Gedanken dazu machen, wie wir uns zu diesen Aussagen Jesu verhalten wollen. Und es gibt dann eben die anderen, die auf die Frage Jesu eben, wollt auch ihr weggehen, offenbar da bleiben, die weiter mit Jesus umherziehen und die dann auch den folgenden und ja noch viel längeren und größeren Teil des Evangeliums an der Seite Jesu erleben.
Während wir also im Evangelium einem Zweifel begegnen, der auch dazu führt, dass sich Jünger zurückziehen, wie du es gerade wunderbar erklärt hast, nicht völlig abwenden, aber zurückziehen, haben wir in der ersten Lesung hingegen so einen Moment, man könnte sagen, da strahlt das Bekenntnis. Das ganze Volk sagte sozusagen, Amen, wir glauben an den einen Gott, das ist es.
Es ist ein markanter Punkt, an dem die erste Lesung des Sonntags einsetzt. Wir sind im Buch Josua im 24. Kapitel und damit in ja den Abschiedsmomenten des Josua, also desjenigen, der die sogenannte Landnahme, also das Hineinziehen und in Besitz nehmen des heiligen Landes, des gelobten Landes quasi begleitet hat. Aber auch er wird jetzt das Volk Israel quasi verlassen, weil er stirbt. Und es ist so dieser letzte Moment, die Dinge zu übergeben, aber eben nicht nur geordnete Verhältnisse zu hinterlassen, sondern auch nochmal klar zu machen, wir sind ja hier in diesem Land nicht einfach nur, weil wir es in Besitz genommen haben, sondern weil Gott es uns geschenkt hat, weil er ist der eine Gott, auf den es sich wirklich lohnt, sich zu verlassen. Und in dieser Situation versammelt Josua nochmal alle Stämme des Volkes Israel in Sichem, einem wichtigen Ort, und wir hören sein großes Bekenntnis am Sonntag.
Genau, Josua, also der Nachfolger Mose, sagt ganz deutlich vor dem ganzen Volk Israel, ich gehe voran. Ich sage euch, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Tut es uns gleich. Ihr habt nun eine Entscheidung zu fällen und die Entscheidung ist dramatisch, die er ihnen vor Augen führt. Ihr könnt euch den Götzen zuwenden. Da wird sogar ein Zweifaches aufgemacht. Ihr könnt euch den Götzen zuwenden, von denen sich schon eure Erzeltern abgewendet hatten. Ihr könnt euch den Götzen zuwenden, der Völker in dem Land, in dem ihr nun lebt. Aber was lehrt euch euer Weg? Der Weg, den ihr bisher gegangen seid, der soll euch leiten bei der Entscheidung, an den ihr wirklich glaubt. Und ich gehe, wie gesagt, voran mit meinem Haus.
Dieser Entscheidungsmoment, der ist tatsächlich auch in der Ortssituation schon angelegt. Ich habe ja schon gesagt, Josua versammelt die Stämme Israels in Sichem. Und dieser Ort spielt ja bei mindestens zwei großen Erzählungen eine Rolle. Einmal ist das der Ort, an dem Abraham das Land verheißen wird. Das heißt, an diesem Ort ist genau das, was vermeintlich jetzt passiert ist, nämlich Israel hat sein Land in Besitz genommen, verheißen worden. Damit ist aber auch einhergegangen, dass Abraham sich entscheiden musste, etwas anderes zu verlassen und sich ganz auf Gott einzulassen und etwas zu wagen. Und das Zweite ist, dass auch in der Jakobserzählung dieser Ort wichtig ist, weil es dort die Entscheidung gibt, fremde Götzenbilder zu entfernen und sich auf den Gott, den Herrn, einzulassen.
Und das ist der wichtige Bogen, der gezogen wird als Entscheidungsbogen. Abraham hat sich damals entschieden, auf diesen einen Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und auch er, nicht erst Jakob, hat sein soziales Setting, seine soziale Umwelt, seinen Kontext verlassen. Das heißt, auch er ist aus Perspektive Israels, aus dem Götzendienst hinaus ausgewandert, hin in das heilige Land, in das verheißene Land, glaubend an den einen Gott. Und nun sagt Josua ganz deutlich, handelt so wie ich, denn ich sage mit meinem Haus, wir wollen dem Herrn dienen, aber nicht nur ich, sondern der Anfang des Weges war dadurch doch schon markiert. Unser aller Erzvater Abraham, der Vater des Glaubens, er hat schon sich diesem einen Gott zugewendet. Und ihr, die ihr nun wirklich befreit seid, die ihr erlebt habt, wie ihr dieses Land besetzt habt und Gott geschenkt bekommen habt, ihr habt nun sozusagen eine Verpflichtung, ihm das gleich zu tun. Dient nun diesem einen Gott.
Josua hat sich positioniert, er hat gesagt, wie er sich entscheidet. Er hat auch einen Entscheidungsrat quasi an das Volk. Aber er sagt eben auch, wenn es euch aber nicht gefällt, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Und entsprechend muss auf diese große Positionierung, dass Josua mit seinem Haus weiter dem Herrn dienen will, auch noch ein nächster Schritt folgen, nämlich was sagt das Volk denn darauf hin? Und da kommt ganz eindeutig dieses, das sei uns fern, also das sei uns fern, jetzt dann doch uns anders zu entscheiden, beziehungsweise den Göttern jenseits des Stroms zu dienen und so weiter, den anderen Göttern eben, das sei uns fern, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Also es kann uns quasi gar nicht in den Sinn kommen. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie der Simon Petrus gesagt hat, ja, wohin sollen wir denn gehen? Aber auch hier ist es genau wie im Evangelium, es ist nicht das Problem einer Alternativlosigkeit, sondern der Erfahrung, dass dieser Gott ein Gott ist, der rettet, der befreit und der zu seinem Volk steht.
Wir sind ja auch mitten im Kontext einer Bundeserneuerung. In Sichem wird der Bund zwischen seinem Volk und Gott ja nochmal erneuert und damit eine Einheit geschaffen. Und diese Einheit bejaht Israel sehr, sehr deutlich hier in dem Text, den wir am Sonntag lesen, wenn sie sagen, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Leider ist es ein typisches Topos des Alten Testaments, dass dieses starke Ja, dieses kräftige Bekenntnis, immer relativ schnell zerbricht. Wir müssen im Alten Testament nur ein Buch weitergehen. Im Buch Richter bereits wendet sich Israel immer wieder von seinem Gott ab, aber Gott wendet sich seinem Volk immer wieder zu. Und noch dramatischer ist es sogar in der Septuaginta, das heißt der antiken griechischen Übersetzung. Die endet nämlich das Buch Josua schon mit der Feststellung, Israel wendete sich direkt den Götzen zu. Und das ist etwas, was sowohl der hebräische Text als auch der griechische Text deutlich sagen. Diese Einheit zwischen Volk und Israel ist unglaublich zerbrechlich, beziehungsweise wie Josua dann ab Vers 19 weiter sagt, was wir nicht lesen, eigentlich ist Israel unfähig, den Bund und die Gesetze einzuhalten.
Diese Situation scheint allerdings keine rein alttestamentliche zu sein, denn wenn wir ein bisschen weiterschauen und noch in die dritte Lesung hinein, also den Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, dann werden wir feststellen, dass diese Frage danach, ob eine einmal getroffene Entscheidung, eine Positionierung, die ich mal gemacht habe in meinem Glauben, ob die so einfach durchzuhalten ist, dass das offenbar auch in der jungen christlichen Gemeinde oder der Gemeinde im ausgehenden ersten, beginnenden zweiten Jahrhundert auf jeden Fall ein Problem ist. Und der Autor des Epheserbriefs, der ja im Namen des Paulus schreibt, der hat die ganze Zeit schon immer wieder Anläufe gemacht, der Gemeinde in Ephesus deutlich zu machen, ihr müsst euch nicht nur entscheiden, sondern ihr müsst die getroffene Entscheidung durchhalten. Und in diesem sehr pointierten Text am Sonntag findet er dazu ein großes Bild, beziehungsweise er holt sich ein großes Vorbildmotiv heraus, um der Gemeinde eben zu sagen, nee, eine Entscheidung, die ihr getroffen habt, haltet die durch.
Lass uns das doch direkt am ersten Vers der zweiten Lesung festmachen, der so eine Art Leseschlüssel auch für den nicht ganz so leichten Text dann ist. In Vers 21 heißt es, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi.
Der Autor des Epheserbriefs macht hier eine ganz klare Ordnung tatsächlich auf, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er das Wort Ordnung auch benutzt. Er sagt, wenn ihr doch einmal eure Entscheidung für Christus getroffen habt, dann ist das hier mit der gemeinsamen Furcht, ist nicht Angst gemeint, sondern tatsächlich sich auf Christus deutlich zu beziehen, eine Ehrfurcht zu haben, also auch in gewisser Weise aus Respekt, aus Liebe, auch aus Dankbarkeit zu Jesus Christus, zu dem, was er getan hat, miteinander in einer gewissen Ordnung zu leben. Dass das Wort Ordnung auftaucht, klingt immer erstmal ein bisschen seltsam, hat aber ein antikes Vorbild.
Vielleicht ist auch eine gute Übersetzung oder Deutung von dem Wort Furcht eben Anerkennung. Man stellt sich unter die Autorität Christi, beziehungsweise man folgt seinem Vorbild und seiner Leitung. Man ordnet sich Jesus Christus unter. Und das ist hier eigentlich sehr schön ausgedrückt. Man ordnet sich Christus unter und das bedeutet, man ordnet sich dem anderen unter, gegenseitig. Das klingt eine unglaubliche Gleichberechtigung, Gleichstellung, ein gemeinsames, auch wieder eine Einheit bildendes Etwas deutlich. Einer ordnet dem anderen sich unter. Ein wunderbares Ideal, was dann irgendwie, wenn man direkt weiterliest, ein bisschen zerbricht, weil dann geht es doch direkt weiter. Ja, und ihr Frauen, ihr ordnet euch den Männern unter, so wie man sich dem Herrn eben unterordnet.
Genau, es geht da noch weiter, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist.
Im Endeffekt wird es einfach sehr patriarchalisch. Und das nicht unbedingt im guten Sinne aus der heutigen modernen Deutung. Hier wird ein Modell dargestellt, wo man guckt, okay, wie ist die Gesellschaft aufgebaut? Der Mann ist an der Spitze der Gesellschaft. So soll es auch bei uns in der Gemeinde sein. Der Mann ist das Haupt, so wie Christus das Haupt der Kirche ist. Das heißt, die Frau muss sich dem Mann unterordnen, wenn sie sich auch Christus unterordnet.
Wobei Haupt hier viel weniger als ein Entscheidungsprozess immer top-down zu verstehen ist, also nicht einfach nur autoritativ. Derjenige, der an der Spitze steht, Christus an der Kirche, der Mann im Hinblick auf sein Haus, seinen Haushalt, sondern es geht weniger um Herrschaft mit dem Begriff des Hauptes, sondern es geht um ein Einstehen für. Und das wird vielleicht deutlich, wenn man sich mal anschaut, woher hier der Autor des Epheserbriefes diese ganze Terminologie nimmt. Ähnlich wie schon im Kolosserbrief bei Paulus ist es so, dass hier eine sogenannte Haustafelethik mit nach vorne geholt wird. Eine Haustafel ist etwas, das im Prinzip das Zusammenleben im Haus regelt. Das wird notwendig, weil wir noch kein Sozialgesetzbuch oder irgendwelche anderen Gesetzbücher haben, die auch klarstellen, wer ist denn für wen verantwortlich und wer tritt auch für wen ein. Und die Haustafel, quasi eine Art ungeschriebenes Gesetz, ein ethischer Kodex, könnte man fast so formulieren, beschreibt eben, dass in einem Haushalt ganz klar der Vater des Hauses, deswegen patriarchal, aber der Vater des Hauses, der Garant ist, nicht nur für eine Ordnung des Haushaltes, sondern auch für das Wohlergehen aller Bewohner, seiner Familie wie der Sklaven, und dass er auch derjenige ist, der Sicherheit spenden soll. Das heißt, er steht an der Spitze, aber er hat damit auch alle Verantwortung zu tragen. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Privileg, sondern es ist eine hohe Pflicht und eine hohe Verantwortung, die mit diesem Haupt des Hauses sein einhergeht.
Das haben wir auch im Alten Testament und der alttestamentlichen Welt sehr, sehr deutlich ausgedrückt, dass einfach die soziale Stellung der Frau nicht vergleichbar ist mit dem, was wir heute kennen, sondern die Frau war komplett abhängig von einem Mann. Zuerst von ihrem Vater, also von der Familie, in der sie groß geworden ist. Und dann wurde sie übergeben an den Ehemann, der nun die Position des Vaters einnahm, eben wie du gesagt hast, um soziale Absicherung zu gewähren. Der Rechtsstatus einer Frau band sich immer an den Mann. Das heißt, alle Absicherung ging vom Mann aus. Und deshalb war es wichtig, eben, dass der Mann sich auch um seine Frau kümmert und die Frau sich um ihren Mann kümmert. Also dass sie, da kommen wir dann im Text auch gleich wissen, eine Einheit bilden, die wir sehr, sehr schön im Sprichwörterbuch dargestellt haben, im letzten Kapitel, wo sozusagen da gesagt wird, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild im Kapitel 31, dass der Mann sozusagen etwas ist wie der Außenminister des Hauses und die Frau die Innenministerin. Nochmal, das ist nicht zu vergleichen mit heutiger Gleichberechtigung, aber im damaligen Kontext muss man das bedenken, wenn wir hier in den Epheserbrief reingucken, dass die soziale Stellung der Frau in der damaligen Welt wahrlich nicht einfach.
Bleiben wir nochmal bei Christus, der das Haupt der Kirche ist. Es geht da nämlich im Text weiter mit dem Satz, er selbst ist der Retter des Leibes. Das verdeutlicht nochmal, warum hier diese Fokussierung auf Christus als Haupt des Hauses, als Haupt der Kirche gemacht wird, weil er derjenige ist, so wie wir im Evangelium gelernt haben, du bist der Heilige Gottes, du hast die Worte des ewigen Lebens, also nur in dir finden wir, was wir zum Leben brauchen. Das ist mit der Retter des Leibes, der Retter der Kirche, der Retter der Gemeinde und damit ja auch der Retter jedes einzelnen Christen und jeder einzelnen Christin hier gemeint. Und von daher entspinnt sich eine Ordnung, die eben hier der Autor des Epheserbriefes in dieser antiken Terminologie ausdrückt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, aber, und das ist nochmal auch sehr modern, könnte man sagen, es gibt auch andersrum eine Verpflichtung, zwar nicht, dass der Mann sich der Frau unterordnet, aber es heißt in Vers 28, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Und das hat was sehr revolutionär Modernes.
Das ist ein absoluter Hammersatz, weil erstmal ist es nicht selbstverständlich im damaligen altorientalischen Kontext, dass Liebe besteht in einer Ehe. Dass Zuwendung und sich wirklich kümmern um die zweite Person besteht. Das ist schon mal etwas Besonderes. Aber ich finde, der Hammer liegt eigentlich am Ende. Ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Und da arbeiten wir uns ja jetzt auch voran zu einem weiteren Hammersatz aus dem Alten Testament gleich. Aber was hier deutlich gesagt wird, natürlich gibt es in der Gesellschaft eine Ordnung. Höherstellung des Mannes, Unterordnung der Frau. Aber im Endeffekt geht ihr in der Ehe eine Einheit ein. Ihr werdet zu einer Person. Und wenn ihr eine Person seid, du liebst dich und du liebst deine Frau. Das heißt, du liebst deine Frau wie dich selbst. Und das ist dann gleichzeitig aus im damaligen Kontext sozusagen eine Würdigung der Frau, die nicht selbstverständlich ist. Und dieser revolutionäre Gedanke kommt, das gefällt mir natürlich super, aus der Deutung des Alten Testaments hier. Weil die Argumentation fließt nun voran hin zu der Aussage, ja, Mann und Frau werden zu einer Einheit. Sie werden ein Fleisch. So erzählt es uns Genesis 2,24 in der Schöpfungsordnung. Dafür wird ein Mann seine Eltern verlassen und mit der Frau ein Fleisch bilden. Eine Einheit, eine Schicksalsgemeinschaft.
Und damit sind wir hier eigentlich bei einem Bild der Liebe, das wir ja auch aus dieser Genesis-Erzählung aus dem aufeinander zugeordnet, aufeinander verwiesen sein ziehen, in einer modernen Perspektive, wo wir mal sagen, es geht hier nicht nur um ein partnerschaftliches sich unterstützen, es geht um wirklich Liebe, eins werden miteinander. Und das ist die Idee, die wir im Prinzip über diese ganze Epheserbrieflesung legen müssen, die anfängt zwar mit diesem Leitsatz, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi, aber die gemeinsame Furcht ist eigentlich die Liebe zu Christus, die dann wiederum ein gemeinsames Liebesverhältnis untereinander in Gang setzt. Und der Autor des Epheserbriefs macht das sehr klug. Er hat hier erstmal einen großen Passus, wo er das auf Mann und Frau bezieht und das sehr ausführlich durchdiskutiert. Es werden aber dann, und das lesen wir am Sonntag dann schon nicht mehr, noch zwei weitere Teile folgen, wo dieses Liebesverhältnis eben auch auf den Rest des Hauses ausgedehnt ist. Es wird dann einmal gehen um das Verhältnis zwischen Kinder und Eltern und es wird auch um das Verhältnis zwischen Sklaven und Herren gehen. Das heißt, diese Liebesbeziehung, die Christus, die in der gemeinsamen Liebe zu Christus gestiftet ist, die muss sich wirklich auf das ganze Haus ausdehnen. Und auch da haben wir ja alttestamentliche Vorbilder. Denken wir an das Sabbatgebot zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, also wenn du ein glaubender Mensch bist, dann muss sich dein Glaube nicht nur in dir selber bewähren, sondern auch bewähren im Umgang mit allen anderen, die dir anvertraut sind, von deiner Familie über deine Tiere bis hin zum Sklaven, der auch den Sabbat als Ruhetag bekommt.
Und für alle, die sich immer noch dran stoßen und das zu Recht über die Unterordnung, die gefordert wird von der Frau, gerade diesen harten Satz in Vers 22, den wir eben vorgelesen hatten, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter wie dem Herrn. Ja, da steht da drinne, und ich muss selbst eingestehen, ich fände es super, wenn wir einfach bei der Beschreibung bleiben könnten, wie Christus zur Kirche steht, als Ehe, als Liebesbund, dem es ja dem Epheser auch geht. Wir fangen an mit diesen wunderbaren Leseschlüssen, ihr sollt euch einander unterordnen in der gemeinsamen Furcht Christi. Und am Ende kommen wir wieder auf die Beziehung von Christus und der Kirche. Denn nachdem diese Einheit von Mann und Frau beschrieben wurde, in Anknüpfung an Genesis 2,24, heißt es, dies ist ein tiefes Geheimnis. Denn diese Einheit von Mann und Frau, gegeben in Liebe und gegenseitiger Unterordnung, das ist die Beziehung, die Christus mit seiner Kirche eingegangen ist, diese Liebesbeziehung, die alles durchwaltet. Jesus Christus hat sich in gewisser Weise auch den Menschen untergeordnet, indem er sich hingegeben hat für seine Kirche, um das Haupt der Kirche sein zu können.
Die Linie durch die drei Texte dieses Sonntags ist ja die Frage nach der Vergewisserung und nach der Entscheidung, nach der Frage danach, wie ich mich selber positioniere. Zur Frage des Glaubens, zu Jesus Christus, zu Gott, dem Herrn, der rette. Und wir haben in allen drei Texten unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Wir haben gesehen im Evangelium die Frage, bleibe ich denn, auch wenn es mal anstößig, wenn es mal hart wird, oder ziehe ich mich erstmal zurück? Und wir erleben den Petrus als denjenigen, der nicht nur sagt, wir bleiben, sondern der auch sagt, ich bleibe, weil ich auch nicht sehe, wo sonst dieses Lebensspendende sich denn Bahn bricht, außer bei dir. Wir erleben in der ersten Lesung im Buch Josua einen Josua als Anführer seines Volkes, der motiviert, der vorangeht und sagt, ich habe mich entschieden, wie entscheidet ihr euch? Und die Tür auch öffnet zu einem sich auch zurückziehen oder sich positiv dazu verhalten. Und wir haben hier in dieser sehr, sehr sperrigen zugegebenen Lesung aus dem Epheserbrief den gleichen Grundgedanken, nämlich wie haltet ihr es denn? Wenn ihr doch an Jesus Christus glaubt, dann haltet doch alles, was euch lieb und teuer ist, euer Haus, eure gemeinsame Ordnung als Familie, aber am Ende ja auch als Gemeinde, aufrecht, entscheidet euch für diesen Liebesbund, den Christus mit euch eingegangen ist, der euch etwas schenken will und aus diesem Bewusstsein heraus agiert auch miteinander. Das sind sperrige Bilder, aber die Grundidee des, ihr habt euch doch für etwas entschieden, jetzt versucht, das in eurer Welt, in eurer auch antiken Ordnung umzusetzen, das bleibt eben auch hier in diesem Epheserbrieftext.
Herzlichen Dank, dass du noch einmal eine Linie gezogen hast durch diese drei Texte und diese wichtigen Entscheidungspunkte. Und jetzt, Wortspiel, musst du dich entscheiden, welchen Vers du mit in den Sonntag reinnehmen möchtest.
Sehr gerne. Diesmal habe ich nämlich mich wirklich im Vorhinein schon sofort auf einen Satz eingeschossen, in gewisser Weise. Denn ich würde gerne mit dem letzten Satz aus der ersten Lesung in die Woche gehen. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Maßgeblich daran ist für mich dieses auch wir. Weil darin steckt, dass das Volk Israel an dieser Stelle für sich, also dass die versammelten Stämme, die hier angesprochen werden vom Josua, sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen, Aber diese Entscheidung ist nicht unbedingt abhängig von dir, Josua, aber sie geht in Einklang mit dir, weil du uns auch mit deiner klaren Entscheidung und Positionalisierung in gewisser Weise vorangegangen bist. Und da mit dem auch wir, da steckt das Bild auch von Glaubenszeugen, wie ich finde, drin und von Menschen, die mit ihrer Haltung, mit ihrer Entschiedenheit auch zum Glauben und auch den Glauben in harten Zeiten oder in harten Zeiten des Zweifels nicht aufzugeben, immer wieder auch uns, und das meine ich auch sehr persönlich, mich motivieren, dabei zu bleiben und ein klares Bekenntnis zu sprechen und zu sagen, ja, auch ich will dem Herrn dienen, weil ich das an dir erlebe, dass dieser Gott, an den ich glaube, ein lebensspendender, ein befreiender Gott ist, ein Gott ist, auf den es sich lohnt, alles zu setzen.
Der Gedanke gefällt mir sehr gut, dieses auch zu betonen, auch wir, eben diese klare eigene Entscheidung. Es gibt ein Vorbild für diese Entscheidung, aber es ist unsere Entscheidung. Und was ist die Entscheidung? Denn, also es ist begründet, er ist unser Gott. Die Entscheidung ist das Verhalten zu Gott, ja oder nein. Und wir bleiben heute beide alttestamentlich. Ich nehme auch aus der ersten Lesung etwas mit. Den Vers 15 nehme ich. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und darauf folgt dann das Bekenntnis des Josua. Mir ist wichtig, dass Josua zwei Wahlmöglichkeiten offenlegt. Eine in die Vergangenheit. Ihr könnt euch zurückwenden in die Vergangenheit, da wo die Erzeltern herkamen, zurück in den Götzendienst, die denen früher gemacht haben. Und die andere Möglichkeit wendet sich in die Zukunft. Ja, ihr habt auch in der Zukunft Möglichkeit, euch ganz neu anderen Götzen zuzuwenden, die euch nun naheliegen. Josua macht sehr geschickt an diesem Entscheidungspunkt deutlich, ihr habt eine Vergangenheit und ihr habt eine Zukunft. Guckt aber deutlich in eure Vergangenheit, um euch für die richtige Zukunft zu entscheiden. Aber es ist eure Entscheidung. Und im Kontext wird sehr, sehr deutlich gemacht hier von Josua, wenn ihr in die Vergangenheit guckt, seht ihr einen Gott, der euch aus dem Sklavenhaus befreit hat. Das heißt aber auch für mich beim Innehalten in meinem Alltag, wenn ich mich positioniere, auch in meinem Glauben, sind es zwei Blicke, die ich haben muss. Den Blick zurück, wo ging mein Lebensweg bisher hin? Wie verlief mein Glaubensweg? Wo scheiterte, wo er war er erfolgreich, indem er gefestigt wurde. Und aus diesem Schwung aus der Vergangenheit hinaus in die Zukunft zu gucken und sagen, natürlich möchte ich mich jetzt zu Gott bekennen, es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Aber rettet der Schwung aus meiner Vergangenheit mich hin in diese Zukunft mit Gott? Ich spoilere in Bezug auf meinen Lebensweg, ja, der Schwung rettet mich in diese Zukunft hinein. Aber dieser Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft am Entscheidungspunkt, das lehrt diese erste Lesung, die wir am Sonntag hören. Und das ist ein Punkt, den ich mitnehmen möchte in diesem Sonntag.
Vielen Dank dir, lieber Till. Jetzt seid ihr dran, euch zu entscheiden und auch nochmal zu sagen, was sind denn wirklich meine Gedanken und meine Verse oder vielleicht auch ein Wort, das für mich für die kommende Woche ein Gedanke ist, mit dem ich die Woche ein bisschen durchziehen möchte. Wie immer könnt ihr unten aus den Shownotes rüber nach Facebook springen und auch dort unter dem entsprechenden Post eure Gedanken hinterlassen.
Wir wünschen euch nun viel Freude beim Bibelentdecken.